ARD Sounds.
Und jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer,
kein Mucks. Der Krimi-Podcast.
Jacqueline!
Herr Wirt.
Ich habe Angst.
Wo waren Sie? Sie können mir nichts beweisen.
Ist das Ihre Hose?
Nein, doch.
Das ist nicht wahr!
Hallo? Ich habe nichts gemacht.
Jemand rief mich an.
Ich sage ja, ich hab's getan.
Ich bin in Behandlung.
Nein!
Was sagen Sie?
Ich kann es nicht! Herbert.
Marion?
Aber Heinz ist tot.
Sie sind nicht Otto Schlünzel.
Nein, ich habe Tante Hedwig nicht erschossen.
Das ist alles.
Hallo.
Hallo.
Sie heißen?
Otto Schlünzel.
Ich habe damit nichts zu tun.
Hallo.
Wer spricht denn da?
Gisela.
Kein Mucks, der Krimi-Podcast mit Bastian Pastewka am Mikrofon. Herzlich willkommen. Weiterhin präsentieren wir in diesem Podcast Radiokostbarkeiten aus alter Zeit. Immer donnerstags, vorab in ARD Sounds. Hörspielschätze aus den Rundfunkarchiven, Krimis, die lange nicht mehr wiederholt worden und überwiegend unbekannt geblieben sind. Und das gilt für das Stück dieser Ausgabe ganz besonders. Es stammt aus einem Sender, den es nicht mehr gibt.
Sie hören das Nachtprogramm von Radio DDR.
Der Mitteldeutsche Rundfunk hat uns mal wieder einen prima Krimi-Klassiker aus den Archiven hervorgeholt.
Hier spricht der Mitteldeutsche Rundfunk, Leipzig auf Mittel- und Kurzwelle, angeschlossen die Landessender Dresden, Weimar und Halle.
Ja, und diese historische Ansage hier meint nicht den heutigen Mitteldeutschen Rundfunk, sondern den alten, der 1945 startete, aber schon 1952 im Zuge weitreichender Hörfunkstrukturreformen der DDR aufgelöst wurde.
Recht schönen Dank unseren Sprecherkollegen und übrigens dürfen wir Ihnen sagen, dass unsere Sendung heute aus dem Hörspielkomplex des Senders Leipzig gefahren wird.
Das hier ist eine historische Funksendung aus den 60er Jahren, in der die Geschichte von Radio Leipzig noch einmal nacherzählt wird. Achtung, ein super Highlight. Das hier ist echt.
Und wenn wir nun einmal den technischen Leiter, Herrn Klotz, hier am Mikrofon haben, dann dürfen wir natürlich fragen, Herr Klotz, wie war denn nun die Entwicklung des Rundfunks in den vergangenen 20 Jahren?
Ja, Herr Grünsch, es gab eigentlich den ersten entscheidenden Entwicklungssprung Anfang der 50er Jahre. Nämlich als der Ultrakurzwellenrundfunk eingeführt wurde, hier bei uns in der Deutschen Demokratischen Republik, und damit der Weg frei wurde zu einer qualitativ sehr viel besseren Rundfunkübertragung als vorher.
Gut, dass wir Herrn Klotz haben. In dieser hinreißenden Originalreportage erfahren wir hautnah, wie Hörspiel vor 60 Jahren gemacht wurde und wie schnell die Technik voranschritt. Herr Klotz klärt auf.
Früher war es also so, dass beim Rundfunk sogenannte Geräuschmacher angestellt waren, die also all diese Geräusche im Original erzeugten. Alle diese Dinge können wir uns heute nicht mehr erlauben in diesem Maße. Es ist also zum Beispiel ein Unding, dass man bei einem Telefongespräch, was also innerhalb einer Hörszene geführt werden muss, dass man da ein Telefon benutzt, sondern das wird ganz einfach durch eine elektrische Schaltung nachgemacht.
Dann stellen Sie sich mal vor, liebe Hörer, wir sind am Telefonapparat und sagen jetzt schönen guten Tag und wir unterhalten uns über irgendwelche Dinge.
Und all dies geschieht eben lediglich durch das Ausführen einer technischen Schaltung. Vielen Dank, liebe Kollegin.
So, und jetzt sprechen wir wieder normal.
Ja, toll. Doch es wird noch besser, denn jetzt zaubert Herr Klotz ein übernatürliches Wunderwerk für Klangeffekte hervor. Die Isolette.
Die Isolette ist ein Gerät, was uns gestattet, übernatürliche Phänomene darzustellen. Ich möchte dieses Beispiel mal demonstrieren, und zwar an einem Handschlag. Sie hören also, dass sich dieses Geräusch in einer wiederkehrenden Folge abschwächt. Und diesen Effekt kann man natürlich für Hörspielproduktionen sehr vielseitig einsetzen, auch für Musikaufnahmen.
Ja, nun, ich glaube, das sollte genügen. Wir haben einige Beispiele gebracht. Es gibt noch viele, viele mehr. Aber
ja, aber Herr Klotz, es reicht, es reicht. Ist das nicht wundervoll? So, doch jetzt ist Zeit für unser Hörspiel. In dem wird nicht viel telefoniert und auch die Isolette scheint irgendwie nicht gebraucht worden zu sein. Es stammt von 1978 und wurde übrigens in Berlin gemacht. Ein knapp halbstündiger Krimi und damit ist klar, welcher Vorspann jetzt mal wieder erklingen muss.
Krimi. Am Freitag.
Genau, wir haben endlich wieder einen Krimi am Freitag für Sie. Diese Hörspiel-Sendereihe hatte seit 1976 einen festen Termin auf Radio DDR 1. Natürlich am Freitag um 21.30 Uhr.
Also muss ich hier Krimis hören?
Jawohl. Wir bringen jetzt so einen Freitagskrimi in voller Pracht und voller Länge. Und das Tolle ist, in der Rolle des Ermittlers ist hier Dieter Mann zu hören.
Ich hoffe, Sergeant, am Tatort ist alles unverändert geblieben.
Jawohl.
Gehen wir uns mal die Leiche ansehen, der Arzt wird ja wohl fertig sein.
Dieter Mann war ein sehr beliebter Theater-, Film- und Fernsehdarsteller, ein Rezitator, Sketch-Schauspieler, Theaterregisseur und ja, Theaterintendant.
Selbstverständlich, danke, Sergeant, ich komme hier.
Und Dieter Mann wäre in diesen Tagen 85 Jahre alt geworden. Daher wollen wir dieses Hörspiel mit ihm wiederholen. Es heißt Der Tod in der Flasche.
Ich war das nicht, das weiß ich zurück, ganz entschieden.
Und nicht nur Dieter Mann hätte 2026 dieses Alter erreicht, auch sein Gegenüber in diesem Krimi, der Schauspieler Peter Reusse.
Sag doch was! Warum redest du nicht?
Es wird richtig spannend. Neben Dieter Mann und Peter Reusse hören Sie erlesene Stimmen aus dem DDR-Rundfunk dieser Jahre. Klaus Manchen als Sergeant, Edzard Hausmann als Arzt und Wolfgang Penz als Leutnant. Dazu Gisela Morgen als Putzkraft und Ursula Braun als Tante Mascha. Und bitte, bitte, freuen Sie sich auf Walter Wickenhauser als Briefträger. Er kommt spät, aber er kommt und er lohnt sich ganz besonders. Meine Meinung. Los geht's. Gute Unterhaltung.
Krimi. Krimi. Am Freitag.
Hey, es war wieder ein Tag.
Gehen wir ein Bierchen trinken?
Ich habe noch was in der Stadt zu erledigen. Wo warst du eigentlich heute Vormittag? Wir haben dich überall gesucht.
War was?
Ein Anruf für dich. Ein Worobjow oder so ähnlich.
Hat er gesagt, was er will?
Er wollte nur wissen, ob du noch da bist. Und vielleicht nochmal anrufen.
War wohl ein Reparaturauftrag, so ein ganz eiliger.
Oh, davon hat dieser Worobjow nichts gesagt.
Er wird sich schon wieder melden. Also dann, bis morgen.
Ja, mach's gut, Schawekin. Feierabend, Kollege. Fernsehreparaturwerkstatt Schumjanski. Na, mit wem spreche ich denn? Kriminalpolizei? Ja, tut mir leid, Genosse Leutnant. Schawekin ist eben raus. Kann ich Ihnen nicht sagen. Sicher nach Hause. Die Adresse? Die Adresse, ja, wie soll ich das sagen? Die gibt's praktisch noch nicht. Irgendwo in der Kleingartensiedlung am Fluss, da hat er ein Haus. Ja, neu. Übrigens, eine Dartscharte auch. Im alten Stadtforst. Worum geht's eigentlich? Hätte mich auch gewundert, er ist einer meiner besten Leute. Ja, er war den ganzen Nachmittag hier. Ich hatte eine Sitzung einberufen, ist eben erst zu Ende. Ist doch selbstverständlich, Genosse Leutnant. Wiederhören. Routinesache? Komisch.
Der Tod in der Flasche. Ein Kriminalhörspiel von Peter Goslicki nach der gleichnamigen Erzählung von Viktor Smirnov.
Sie sind der Abschnittsbevollmächtigte?
Jawohl, Genosse Oberleutnant Sergeant Zabarejew.
Ich hoffe, Sergeant, am Tatort ist alles unverändert geblieben?
Jawohl, war ja auch keiner weiter hier, außer dem hiesigen Arzt. Der hat den Tod des Einbrechers bestätigt. Ich habe ihn auf dem Rasen zur Datsche laufen lassen, Genosse Oberleutnant, und zurück auch.
Und warum das?
Na, wegen der Spuren doch, Genosse Oberleutnant.
Sehr gut, ja.
Sie werden es nachher selber sehen. Da sind Spuren von drei Personen auf dem Sandweg ganz deutlich zu erkennen. Die Geriffelten, das sind dem Briefträger Sawicki seine. Der hat tschechische Schuhe an mit solchen Sohlen, ne? Sie wissen schon. Die zweite Person war bestimmt der Einbrecher und dann ist noch eine Frau den Weg lang gelaufen. Aber nur bis halb zur Datsche und dann ist sie wieder umgekehrt.
Wer hatte den Einbruch entdeckt?
Das war der Briefträger Sawicki. Mhm. Er wartet auf der Bank vor der Datsche.
Die Zentrale meldet, Schawekin ist noch nicht aufgetaucht.
Mist. Wäre schon besser, Schawekin ist dabei, wenn wir seine Datsche durchsuchen.
Nicht mal seine Frau war zu Hause. Aber wir wissen jetzt, dass Schawekin ein Alibi hat. Er war zwischen 15 und 18 Uhr in seinem Betrieb zu einer Sitzung.
Na schön, Leutnant. Gehen wir uns mal die Leiche ansehen. Der Arzt wird ja wohl fertig sein.
Moment, Genosse Oberleutnant, entschuldigen Sie, aber...
Ja?
Da ist noch der Hund.
Was für ein Hund?
Na, der Schäferhund von Schawekin. Er liegt erschlagen hinter der Vortreppe von der Datsche. Das Tier war unheimlich scharf, sprang einen an wie ein Tiger. Der Einbrecher muss ein gewiefter Bursche gewesen sein, dass er den Köter so einfach umgelegt hat, mit einer Axt.
Was für eine Axt? Hatte der Einbrecher etwa eine Axt bei sich? Wozu denn? Er konnte doch gar nicht wissen, dass es hier einen Hund gibt.
Aber neben dem toten Tier liegt eine Axt.
Genosse Sergeant.
Ja.
War das Gartentor verschlossen?
Nur zugeklinkt, das sagt auch der Briefträger. Sonst wäre der Einbrecher wohl nicht in den Garten reingekommen. Der Zaun ist 2 Meter hoch, mindestens. Obendrauf noch ein paar Reihen Stacheldraht, da kommt man nicht so leicht rüber.
Ich habe dein Zimmer nicht wieder vermietet, Schawekin. Du warst mein erster Mieter. Bist mir ans Herz gewachsen wie ein Sohn. Ich habe Angst, ich könnte mich an jemand anders nicht mehr gewöhnen. Noch schlimmer ist, ich gewöhne mich doch an ihn und er verlässt mich dann. So wie du.
Ach, Tantchen.
Ja, ich weiß, es musste sein. Für eine ganze Familie wäre es bei mir zu eng gewesen. Ah, 4 Jahre ist das schon her.
3, Tante Mascha, 3. Vor 4 Jahren bin ich bei dir eingezogen.
Richtig, ja. Ist deine Frau hübsch?
Na, du kennst sie doch. Am Tag nach unserer Hochzeit waren wir doch bei dir. Hm? Weißt du nicht mehr?
Ach ja. Ich habe oft an dich gedacht. Immer gehofft, du würdest mich mal besuchen mit deiner jungen Frau.
Sie ist heute Abend nicht zu Hause. Elternversammlung.
Ja, sie ist Lehrerin. Das ist ein schöner Beruf. Habt ihr Kinder?
Bis jetzt noch nicht.
Ich komme ja nun fast gar nicht mehr aus dem Haus. Meine Knie.
Ist wohl schlimmer geworden.
Ja. Ich soll mich aber trotzdem viel bewegen, sagt der Arzt. Hm. Sonst werden die Beine ganz steif. Einkaufen und das Nötigste, das schaffe ich schon noch.
Hast du niemanden, der dir hilft?
Die Nachbarin, die ist sehr lieb. Trink doch Tee. Oder magst du nicht?
Doch, 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 gern. Ach, Tante Mascha. Ich wollte dich schon längst mal besuchen, wirklich. Aber dauernd kommt was dazwischen. Du glaubst gar nicht, was man so für Laufereien hat, bis ein Haus endlich steht. Überall musst du selber hinterher sein, sonst wird nichts.
Du hast ein Haus?
Ach, das weißt du noch gar nicht. Wir wohnen schon drin. Fast die ganze Erbschaft ist draufgegangen bei dem Bau. Aber wenn du Geld brauchst, Tante Mascha.
Du hast mir vor 3 Jahren 500 Rubel gegeben. Dafür danke ich dir. Aber wenn du weiter von Geld sprichst, bin ich böse.
Tante Mascha. Möchtest du nicht am Wochenende zu uns kommen? Ich hole dich mit dem Auto ab.
Ein Auto hast du auch?
Ja.
Ich komme sehr gerne, wenn es euch keine Mühe macht.
Also abgemacht. Sonntag, 9:00 vormittags. Hm?
Willst du denn schon wieder gehen?
Ja, ich muss, Tante Mascha. Ich habe in der Nähe noch was zu tun.
Kein Zweifel, Genosse Oberleutnant. Das ist Alexander Worobjow, Spitzname Roter Sancho.
Tod durch Blausäure. Mindestens die 10-fache Menge der tödlichen Dosis.
Und wie ist das Gift in den Körper gelangt, Doktor?
Da der Körper keinerlei Injektionsspuren oder dergleichen aufweist, vermute ich oral. Dafür würde auch sprechen, dass wir den Toten in der Küche gefunden haben.
Sie meinen Vergiftung bei der Nahrungs- oder Flüssigkeitsaufnahme?
Genaueres kann natürlich nur die Obduktion ergeben. Fest steht aber, dass der Tod gegen 17 Uhr eingetreten ist.
Genosse Oberleutnant, der Briefträger Sawicki...
Soll warten.
Jawohl.
Ja. Was mag Worobjow hier gewollt haben? Ich weiß noch, vor 4 Jahren ist er verurteilt worden. Überfall auf ein Postflugzeug. Zusammen mit einem Kumpan.
Ja, Olivier.
Ja, so hieß der andere. Das geraubte Geld konnte bis jetzt nicht gefunden werden.
Tja, Sie haben ausgesagt, das Geld hätten Sie in den Fluss geschmissen.
Angeblich.
Ja, das Geld ist für Sie sowieso verloren. Olivier ist im Gefängnis draufgegangen bei einer Schlägerei. Und Worobjow liegt hier in der Küche.
Wenn nun der lachende Dritte das Geld hat, was dann?
Bitte?
Mich geht's ja nichts an, aber wenn ich mich richtig erinnere, sind Worobjow und Olivier damals nur geschnappt worden, weil ein anonymer Telefonanrufer sie angezeigt hat.
Stimmt das, Genosse Leutnant?
Ja. Der Überfall war damals so schlau geplant, dass wir lange Zeit einen Komplizen vermuteten. Ich habe den Fall damals selbst bearbeitet. Das war vor 4 Jahren, kurz bevor Sie zu uns versetzt wurden, Genosse Oberleutnant.
Und das Geld wurde nie gefunden?
Nein.
Was wollte Worobjow ausgerechnet hier in der Datsche von Schawekin? Vor 2 Tagen aus der Haft entflohen und kommt schnurstracks hierher.
Übrigens, die Axt, mit der der Tote den Hund erschlagen hat, die lag vorher unter der Eingangstreppe.
Woher wissen Sie das?
Die Erde unter der Eingangstreppe ist feucht. Der Abdruck des Axtrückens ist deutlich zu erkennen. Auch Rostspuren sind da. Offenbar steht die Axt immer an dieser Stelle, mit einem Griff erreichbar.
Für den, der Bescheid weiß, ja. Ja, was gibt's denn nun schon wieder?
Genosse Oberleutnant, die Frau, deren Spuren bis halb zur Datsche führten, ist da draußen. Ich dachte...
Selbstverständlich, danke, Sergeant, ich komme. Ja. Was wollen Sie hier, Bürgerin?
Guten Abend. Entschuldigung, ich wollte zu Herrn Schawekin. Ist er nicht da?
Und was wollen Sie von ihm?
Ich war schon mal hier vorhin, gleich als ich angekommen bin. Aber an der Tür da von der Datsche, da hat ein großes Schloss gehangen.
Aha, sing also noch. War das Gartentor verschlossen?
Nein, offen, sonst wäre ich doch gar nicht reingekommen.
Ein Hund?
Was für ein Hund?
Ein Hund!
Ich bin also aus Bugrischa, mich kennen alle dort. Jelistratjev, was unser Deputierter ist und gleich gegenüber wohnt. Und auch meine Nachbarn, die Sikins, die haben gesagt, fahr zum alten Staatsforst, dort wird eine Hausgehilfin gebraucht, Datsche Nummer 9, Schawekin. Der Schwager von den Sikins, der arbeitet hier im alten Staatsforst als Briefträger. Der hat's ihnen erzählt.
Ja, ja.
Ja, Jasawitzki heißt der. Also da bin ich heute los. Ja, wie ich hier ankomme, da sehe ich ein Schloss hängt vor der Tür. Da bin ich derweil auf den Bahnhof gegangen.
Waren Sie mit Schawekin verabredet?
Ja, wieso? Denn ich kenne den doch gar nicht. Ich bin eben auf gut Glück gefahren. Hab da sonst nichts zu tun.
Mit welchem Zug sind Sie denn gekommen, Mamachen?
Mit dem Tageszug, der aus Kalistratow. Der kommt um 3:30 hier an. Ah ja, ich sehe schon. Das wird nichts mit der Stelle. Hat der Herr Schawekin was angestellt?
Warum?
Na, Sie sind doch von der Polizei, ne?
Na, keine Angelegenheit von Bedeutung, Bürgerin. Kommen Sie, ich bringe Sie zum Bahnhof.
Mit dem Auto?
Natürlich.
Hat's geschmeckt, Herr Schawekin?
Ausgezeichnet, wie immer. Sagen Sie, Fedja hat heute wohl frei.
Aber nein, Herr Schawekin. Er bedient bloß heute im kleinen Saal. Wir haben da eine Reisegruppe. Möchten Sie ihn sprechen?
Ja, es wäre schon dringend. Und wenn ich dann noch einen Mokka haben könnte?
Selbstverständlich.
Danke.
Frag doch mal.
Gestatten Sie, ist hier noch frei?
Personaltisch.
Oh, Entschuldigung.
Grüß dich, Schawekin.
Ja, grüß dich, Fedja. Hast du einen Moment Zeit?
Ja, Moment, ja.
Du, ich brauche morgen mal deinen Hänger. Mhm. Meiner ist zu klein. Ich kann deine alte Truhe kriegen. Wunderbare Arbeit aus dem vorigen Jahrhundert. Geschenk für meine Frau, verstehst du?
Na, der Hänger steht im Schuppen, weißt du ja.
Ja, danke. Du brauchst das auch nicht umsonst zu machen. Ich kenne jemanden, der verkauft einen Biberpelzmantel. Fast neu. Mit Persianer gefüttert. Wert, mindestens 1.000. Er verkauft ihn für 120.
Aha. Warum kaufst du nicht?
Du brauchst keine Angst zu haben. Ist keine krumme Sache. Du weißt, was mache ich nicht. Nein, der Mantel, der ist mir bloß zu klein. Leider.
Ach so. In Ordnung. Adresse?
Bahnhofstraße 12a, 3. Etage. Du, am besten, wir gehen zusammen hin. Allein kriege ich die Truhe nicht die Treppe runter.
Hm? Alter Gauner. Naja, abgemacht. Morgen Vormittag 11 Uhr?
Ja, passt mir auch.
Ach du, noch was. Ich habe heute einen Anruf bekommen. Ein Bekannter von früher, Worbjow. Kennst du den?
Warum?
Na, er wollte deine Adresse. Ich habe ihm die Nummer von deinem Betrieb gegeben. War doch richtig.
Worbjow?
Ja, kennst du ihn?
Nein.
Fassen wir mal zusammen. Heute 12 Uhr trifft Worbjow mit dem Moskauer Postzug in der Stadt ein. 16.20 Uhr fährt er mit dem Vorortzug zum alten Staatsforst. Wahrscheinlich hat er für die Fahrkarte sein letztes Geld ausgegeben und in den 2 Tagen seit seiner Flucht gehungert.
Woraus schließen Sie das?
Aus der Gier, mit der er sich auf das Essen gestürzt hat, nachdem er in die Datsche eingedrungen war.
Na, das stimmt. Der Tote sieht vollkommen entkräftet aus.
Trotzdem muss er noch Kraft gehabt haben. Ist immerhin mit dem Schäferhund fertig geworden. Und der war so groß wie ein Kalb und sehr bissig. Ziemlich jung noch, etwa 3-jährig, aber eine richtige Bestie.
3-jährig. Also kann der Hund den Einbrecher Worbjow nicht gekannt haben.
Eben. Und deshalb glaube ich, irgendwer hat diesem Worbjow geholfen, den Schäferhund zu erschlagen.
Kein schlechter Gedanke.
Aber wir haben keine Spuren von einer zweiten Person gefunden. Keinen Fingerabdruck, nichts. Der Fall ist doch wohl ziemlich simpel, nach meiner Meinung.
Na, dann lassen Sie mal hören, Leutnant.
Fakt 1. Die Gartenpforte war nur eingeklinkt. Worbjow betrat das Grundstück also ungehindert. Fakt 2. An der Datschentür hängt ein Schloss. Der Hausherr ist folglich nicht zu Hause. Fakt 3, der Hund stürzt sich auf den Einbrecher. Vodopjow hat Glück, in der Nähe liegt eine Axt.
Zufällig.
Das nicht, Genosser Oberleutnant. Der Hausherr verwahrte die Axt immer unter der Haustreppe.
Ach, und das wusste der Einbrecher.
Lassen Sie doch Ihre unqualifizierten Einwürfe, Doktor. Er hat das Erstbeste gegriffen. 1-2 Sekunden Zeit, um sich umzusehen, wird er ja wohl noch gehabt haben. Und da fand er eben die Axt.
Na ja. Weiter.
Nachdem er den Hund totgeschlagen hatte, machte er sich daran, das Vorhängeschloss aufzuknacken.
Die Tür hat noch ein zweites Schloss, ein ziemlich kompliziertes Sicherheitsschloss.
Aber es war offen. Unsere Techniker haben kein gewaltsames Öffnen festgestellt.
Merkwürdig, nicht wahr?
Überhaupt nicht. Ja, was gibt's denn hier schon zu stehlen? Und dann der Hund.
Den der Einbrecher einfach totschlug.
Womit der Hausbesitzer aber nicht rechnen konnte.
Das stimmt, scharf wie er war.
Kurz, Vorobjow hatte es nicht allzu schwer, die Datsche zu betreten.
So könnte es gewesen sein.
Aber weiter. Obwohl er Hunger hatte, ging er zuerst ins Gästezimmer. Wahrscheinlich suchte er Geld und Kleidung. Er hatte ja nur ein dünnes Cowboyhemd an. Dann ging er in die Küche, um was zu essen. Auf dem Küchentisch haben wir 2 geöffnete Konservendosen gefunden, 1 halbes Weißbrot, 1 Flasche sibirischen Kräuterlikör.
In der gar kein Kräuterlikör war, sondern Gift.
Unsere Fabrik stellt diesen sibirischen Kräuterlikör erst seit kurzer Zeit her. Vorobjow konnte gar nicht wissen, wie er schmeckt und wie er riecht.
Dafür kennen Sie das Zeug aber umso besser, was?
Ja, und woher hatte Schawekin die Blausäure? Und warum bewahrte er sie in einer Schnapsflasche auf?
Das kann ich beantworten. Javekin hat mir selbst erzählt, er habe sich von einem Freund Blausäure besorgt gegen die Gartenschädlinge. Ich habe selber gehört, das Mittel soll gut sein.
Wann haben Sie denn mit ihm gesprochen?
Das muss im Frühjahr gewesen sein, Genosser Oberleutnant.
Mhm. Ja, sieht ganz so aus, als sei nur ein unglücklicher Zufall schuld an Vorobjows Tod.
Sag ich doch. Vorobjow musste nach der Lage der Dinge das Gift für Kräuterlücke erhalten.
Naja. Hören wir noch, was uns der Briefträger zu sagen hat, ehe wir zu einem endgültigen Schluss kommen. Herr Savitzky?
Na, endlich. Warum werde ich festgehalten? Ich habe nichts gesehen, nichts verbrochen. Mit welchem Recht hält man mich dann hier fest?
Ein paar Fragen müssen Sie uns schon noch beantworten.
Ich habe dem ABV alles erzählt. Mehr weiß ich
immer
nicht.
Immer mit der Ruhe. Genosse Leutnant!
Ja?
Fragen Sie doch mal an der Zentrale nach, ob Schawekin endlich gefunden wurde.
Wenn ja, dann hätten Sie sich von allein gemeldet und der Fahrer hätte uns Bescheid gegeben.
Bitte, Genosse Leutnant.
Bitte?
Danke. So, Herr Savitzky, und nun mal der Reihe nach.
Bitte. 5:30, wie immer, habe ich meinen Rundgang durch die Siedlung begonnen. Abendpost austragen. Als ich am Haus des Bürgers Schawekin anlangte, klopfte ich laut an die Gartentür.
Warum haben Sie geklopft?
Weil ich's immer so mache bei Schawekin. Der wartet nämlich sehr ungeduldig auf die Post. Und heute steht die Gewinntabelle für die 3%ige Staatsanleihe drin. Für die interessiert er sich ganz besonders. Ich wollte ihm eine Freude machen. Vielleicht hat er gewonnen. Bei uns ist es nicht wie in der Stadt. Hier tut man sich gern mal einen Gefallen.
Also, Sie klopften an, ja. Und dann?
Nichts. Besonders eines wunderte mich. Der Hund bellte nicht. Sonst tut er das nämlich beim kleinsten Geräusch. Na, ich dachte mir, der Hausherr wird zurück sein und den Hund ins Haus genommen haben.
Vielleicht ist der Hund an Sie gewöhnt?
Hunde gewöhnen sich nie an Briefträger.
Ach so.
Also, ich rüttelte an der Klinke des Gartentors und merkte, nicht verschlossen. Und da war ich fast sicher, Schawekin ist in der Datsche.
Ah. Sonst ist das Grundstück verschlossen.
Ja, wenn er nicht da ist, klar. Ich also rein. Als ich zur Vortreppe kam, entdeckte ich, dass das Vorhängeschloss kaputt war und nur in der Krampe hing. Da bin ich zurück zur Bahnstation und habe den Genossen ABV angerufen.
Und wo waren Sie selbst gegen 17 Uhr?
Auf dem Bahnhof. Die Zeitungen in Empfang nehmen.
Endlich.
Natascha. Mein armer Liebster. Du hast so lange auf mich warten müssen.
Komm rein.
Ja.
Ich hab dir was Leckeres aus dem Excelsior mitgebracht. Tee ist auch fertig.
Fein. Na, willst du nicht noch schnell den Wagen in die Garage fahren?
Ich muss noch auf die Datsche. Der Hund hat halt noch nichts zu fressen gehabt.
Oh. Na, wolltest du das nicht mit dem Auto von deinem Betrieb machen?
Ach, das ging heute nicht. Hatte keine Tour in die Richtung. Du weißt, die Kontrollen sind ganz schön scharf geworden. So, mein Liebes, da setz dich erstmal.
Gleich.
Wie war deine Versammlung?
Wie üblich. Die Eltern von den guten Schülern sind da. Und die Eltern von den schlechten Schülern, die fehlen.
Du siehst müde aus.
Ich bin auch fertig. Weißt du was? Ich komme nachher mit, ja?
Ja, das musst du nicht.
Ich fahre den ganzen Tag noch nicht an der frischen Luft. Du, ich freue mich richtig auf die Fahrt. Oh, bitte.
Ach, was ich... Ich bin dabei zurück.
Dann eben nicht. Ich habe gedacht, du freust
dich. Ich freue mich, ja. Aber du sollst dich ausruhen.
Hm? Ich möchte aber gerne mit.
Nein, kann man denn nicht einmal einen Augenblick alleine?
Liebster, was ist denn?
Ach, warte nicht auf mich. Wenn es später werden sollte, ja?
Was ist denn los? Was habe ich denn gesagt?
Es ist gar nichts. Aber ich habe auch gearbeitet. Ich bin auch fertig. Das ist es.
Nicht mal auf Wiedersehen.
Meldung von der Zentrale. Schawekin ist unterwegs hierher. Sie wissen es von seiner Frau. Er hat sein Haus etwa vor 5 Minuten verlassen.
Wir haben also noch etwa 10 Minuten Zeit. Ja. Die Sache ist nicht einfach. Jetzt hängt's nur noch von Ihnen ab, Doktor, ob wir diesen Fall aufklären können.
Von mir? Entschuldigen Sie, Genosse Oberleutnant, aber ich dächte, wir hätten den Fall bereits geklärt.
Da bin ich anderer Meinung. Haben Sie bemerkt, Doktor, dass Vorobjow sehr klein ist?
Es ist Ansichtssache. Von Ihrer Warte aus ja, von meiner, ich bin höchstens 2 Zentimeter größer.
Eben. In der Dunkelheit könnte man Sie sehr gut mit Vorobjow verwechseln. Mein Vorschlag, wir bringen die Leiche ins Auto und dann, Doktor, werden Sie Vorobjow spielen. Den lebendigen Vorobjow. Machen Sie mit.
Natürlich, auch wenn ich noch nicht ganz verstehe, warum.
Ich protestiere, Genosse Oberleutnant, das ist Abenteurertum.
Ich habe Sie nicht nach Ihrer Meinung gefragt, Leutnant. Welche Schuhgröße haben Sie, Doktor?
40.
Ausgezeichnet. Vorobjow hat die gleiche Größe. Wir fegen den Weg zur Datsche glatt und Sie gehen dann vom Gartentor zur Datsche.
Wegen der Spuren.
Richtig. Sie ziehen Vorobjows Steppjacke an, setzen seine Mütze auf. Sie werden am Fenster stehen. Stehen, hören Sie. Damit Ihre Körpergröße gleich ins Auge fällt. Und so werden Sie auf die Ankunft von Schawekin warten. Schawekin wird ins Haus kommen, das Licht anknipsen, aber im selben Augenblick wird es einen Kurzschluss geben. Beim Aufleuchten des Lichtes sieht er nichts weiter als eine Gestalt. Auf keinen Fall dürfen Sie einen Laut von sich geben. Antworten Sie Schawekin nicht, egal was er sagt. Passieren kann nichts, der Leutnant und ich sind in unmittelbarer Nähe.
Sie werden sich dafür verantworten müssen, Genosse Oberleutnant. Etwas Ähnliches habe ich in meiner ganzen Praxis noch nicht erlebt. Da gibt es nun Instruktionen, eine Methodik.
Sind Sie mit meinem Vorschlag einverstanden, Doktor?
Ich bin einverstanden.
Gut.
Ich bin's, Schawekin. Hast du denn nichts gegessen? Ich hab doch gesagt, im Kühlschrank. Du, ich konnte nicht früher kommen, Vorobjow. Dein Anruf kam so unerwartet. Aber jetzt kommt alles in Ordnung. Warum sagst du nichts? Du darfst nicht schlecht von mir denken. Ich bin nicht schuld, dass alles so gekommen ist. Dein Anteil an der Beute, den habe ich aufbewahrt. Ich hab alles für dich getan. Sag doch was! Warum redest du nicht?
Hände hoch, Kriminalpolizei. Bisschen fix? Leutnant, bringen Sie die Sicherung wieder in Ordnung.
Sofort.
So, nun haben wir wieder Licht. Entschuldigen Sie die kleine Manipulation.
Wer ist der Mann da am Fenster? Das ist ja gar nicht Vorobjow.
Vorobjow ist tot. Wann hat der Ermordete Sie heute angerufen?
Ja, etwa um 13 Uhr. Ermordet, sagten Sie?
Wann haben Sie den Hund erschlagen und das Gift in den Kühlschrank gestellt?
Das stimmt nicht. Ich war das nicht. Das weiß ich zurück, ganz entschieden.
Als Vorobjow das Grundstück betrat, war der Hund bereits tot. Dafür haben wir einen Zeugen, also.
Natürlich, die Frau ist Bogricha, genau so.
Schon gut. Also, Schawekin, reden Sie.
Ich,
Ich bin gleich nach dem Anruf auf die Datsche gefahren, Genosse Kommissar. Ich bin Opfer der Umstände. Ich habe das nicht gewollt. Ich habe das nicht gewollt.
Sie haben vor 4 Jahren den Überfall auf das Postflugzeug geplant und organisiert. Sie waren der anonyme Anrufer, durch den Ihre Komplizen Olivierz und Wadabjow ins Gefängnis kamen. Sie haben heute Ihren Komplizen Wadabjow umgebracht, um die Beute nicht teilen zu müssen. Jetzt werden Sie sich für alles verantworten müssen. Kommen Sie.
Wir brachten Der Tod in der Flasche. Ein Kriminalhörspiel von Peter Goslicki nach der gleichnamigen Erzählung von Viktor Smirnov. Die Hauptrollen sprachen Peter Reusse, Dieter Mann, Wolfgang Penz, Klaus Mannchen, Ezard Hausmann und Gisela Büttner. In weiteren Rollen hörten sie Ursula Braun, Gisela Morgen, Hans-Joachim Hanisch, Werner Senftleben, Walter Wickenhauser und Detlef Witte. Schnitt Brigitte Pumptow, Ton Wolfgang Masthoff. Regie Helmut Helsdorf.
Und dieses Kriminalhörspiel gehörte zur langjährigen Reihe Krimi am Freitag. Es lief erstmals am 7. Juli 1978 um 21.30 Uhr bei Radio DDR 1.
Radio DDR, erstes und zweites Programm.
Und übrigens, Detlef Witte hat sich hier selbst genannt. Er war der An- und Absager von Der Tod in der Flasche.
Hände hoch, Kriminalpolizei. Bisschen fix. Leutnant, bringen Sie die Sicherung wieder in Ordnung.
Sofort.
Ja, und das war noch einmal Dieter Mann als Oberleutnant, der hier die ganze Zeit kantig klare Anweisungen verteilte.
Sag doch was! Warum redest du nicht?
Ich sagte es schon, er und Peter Reusse, der den Schawekin spielte, wären in diesem Jahr 85 geworden.
Stimmt das, Genosse Leutnant?
Ja.
Dieter Mann sah man auf der Bühne, im Kino und im Fernsehen der DDR.
Wer blies dir das Wort ein?
Räuber. Mein Geist dürstet nach Taten, mein Atem nach Freiheit.
So wahr meine Seele lebt, ich bin euer Hauptmann. Tretet her um mich ein jeder und schwört mir treu und gehorsam zu bis in den Tod.
Wir schwören.
Das ist Dieter Mann in Die Räuber.
Und ich schwöre euch hier, treu und standhaft euer Hauptmann zu bleiben, bis in den Tod. Den soll dieser Arm gleich zur Leiche machen, der jemals zagt oder zweifelt oder zurücktritt. Ein gleiches widerfahre mir von jedem unter euch, wenn ich meinen Schwur verletze. Seid ihr zufrieden?
Wir sind zufrieden.
Eine Fernsehfassung der DDR von 1967. Dieter Mann hatte sich zu dieser Zeit schon einen Namen als Theaterschauspieler gemacht.
Erste Wort, als ich zur Welt kam. Am ersten Tag, an jedem Tag, du musst. Zum Frühstück, zum Mittag, zum Abendessen, du musst. Was muss ich? Wem bin ich was schuldig?
Viktor Rossows Stück Unterwegs spielt er im Deutschen Theater Berlin. Schon zu seiner Schauspielschulzeit 1964 wird er dorthin geholt und bleibt dort. Das meist diskutierte Theaterstück mit Dieter Mann war zweifelsfrei Ulrich Plenzdorfs Die neuen Leiden des jungen W. von 1972.
Wenn ein Theaterstück so viele Leute aus so unterschiedlichen Berufen und Kreisen und Richtungen und geistigen Richtungen und Ideologien so sehr anpackt, dass sie sich darüber öffentlich äußern und streiten, ich glaube, dann kriegt Kunst den Platz, der ihr eigentlich gebührt. Ne? Sie muss ein Streitobjekt sein.
Manns Interpretation führte zu ganz großem Ruhm. Er wurde durch den Edgar Vibeau in Plenzdorfs Stück zu einem der bekanntesten Schauspieler der DDR.
Wir Theatermenschen sind nicht die Entertainer der Konsumgesellschaft und noch weniger sind wir die Retter der Verzweifelten, da wir selbst nicht zu retten sind.
Dieter Mann konnte aber trotz aller Ernsthaftigkeit auch den Komiker in sich kitzeln, etwa als Sketchpartner des Humoristen Hans-Joachim Preil.
Hallo Fans, bei euch kommt jetzt ganz steile Type, wa? Und nee, Herr Preil, ihr habt immer so eine schwache Stelle. Sagen Sie mal, heißt es jetzt bei euch oder bei Sie? Zu Ihnen. Hast du auch noch nicht verstanden. Also, Fans, ich fange mal an, wa? Fans, zu Sie kommt jetzt ein ganz steiler Zahn. Der lässt hier ein ungeheures Ding senkrecht starten, wa? Das ist ein Sänger, wa?
Rock.
Wa?
Rock.
Ist das ein Schotte?
Mann und Preil, hier in der DDR-Fernsehshow, ein Kessel Buntes.
Na, das war was. Was? Also, warten. Ihr Dialekt. Mein was? Ihr Dialekt? Das also, haben Sie einen Riss in der Waffel oder was?
Dieter Mann übernimmt 1984 die Intendanz des Deutschen Theaters. In der sogenannten Wendezeit engagiert er die vom Kulturbüro der DDR ungeliebten Regisseure Frank Castorf, Thomas Langhoff und Heiner Müller. Er förderte Schauspieler wie den damals noch unbekannten Ulrich Mühe. Und Dieter Mann war in Kinofilmen zu sehen. Hier etwa 1978, im selben Jahr, als Der Tod in der Flasche im Radio lief, sah man ihn neben Manfred Krug in Das Versteck. Krug hier am Telefon.
Hallo?
Sie sind also noch da?
Ach, Sie sind's. Ich habe schon auf Ihren Anruf gewartet.
Ihre Witze werden Sie nicht mehr lange reisen bringen.
Bin nun mal so ein irrsinnig witziger Typ. Was wollen Sie dagegen machen?
Das werden Sie schon sehen. Auf jeden Fall wird's wirkungsvoll sein.
Wollen Sie hierher kommen und mich mit ein paar Judo-Tricks hier raus...
Oder hier, Dieter Mann 1980 in Hermann Schoches Film Glück im Hinterhaus zusammen mit Jutta Wachowiak.
Ich war bei einer Frau. Es hat keinen Zweck mehr zu bagatellisieren. Alles, was ich noch für dich tun kann, ist die Wahrheit sagen. Ich habe dich nie geliebt.
Ich werde dir sagen, warum es nicht stimmen darf, dass wir uns geliebt haben. Weil du sonst zugeben musst, dass die Liebe unterwegs gestorben ist. Und vielleicht auch durch deine Schuld.
Dieter Mann blieb auch nach 1989 im Kino und Fernsehen sichtbar. 1997 im WDR-Zweiteiler Todesspiel, da ging es um den heißen Herbst 1977. Oder im Weltkriegsdrama Der Untergang.
Die Tür sprang auf, der Diener kam ihm über den Vorplatz entgegen, nahm die Karte in Empfang und eilte damit die Treppe hinauf, auf der ein roter Läufer lag.
Dazu erklang seine Stimme in vielen Hörspielen und Lesungen.
Oben neben der Salontür, wo er seinen Stock abstellte, warf er einen Blick in den Spiegel. Sein Gesicht war bleich und über den geröteten Augen klebte das Haar an der Stirn. Die Hand, in der er den Zylinder hielt, zitterte unaufhaltsam.
Die akkurate, unverwechselbare Stimme von Dieter Mann. Er liest hier Thomas Manns Der kleine Herr Friedemann. Seine Hörbücher wie Heinrich Manns Professor Unrat oder Hans Falladas Geschichten aus der Murkelei wurden Bestseller. Dabei erlitt Dieter Manns Karriere gleich zu Beginn einen Fehlstart. 1965 wurde zu einem Schicksalsjahr im Kulturbetrieb der DDR. Und das betraf Dieter Mann und auch Peter Reusse. Letzterer hatte schon ein paar Nebenrollen in kleineren Filmen gedreht. Dieter Mann war gerade am Deutschen Theater angekommen. Da durfte er seinen ersten Kinofilm machen. Eine Hauptrolle in Berlin um die Ecke.
Sie leben von meiner Arbeit. Was ich hier produziere, davon rollt die Kugel. Nicht von dem Quatsch, den Sie schreiben. Ich will, schreiben ist schwer. Beste für Sie wäre, Sie gehen angeln.
Und das Beste für dich wäre, der Land übers Kreuz.
Hauptsache, Sie vertragen das Echo.
Was soll denn das heißen? Meinst du machst mir Angst?
Berlin um die Ecke ist ein schwarz-weißer DEFA-Film von 1965. Die DEFA, die Deutsche Film AG, war die einzige Filmstelle der DDR und unterstand der permanenten staatlichen Kontrolle. In Berlin um die Ecke spielt Dieter Mann den jungen Metallbetriebsarbeiter Olaf, der gegen das schlechte Arbeitsklima im volkseigenen Betrieb Berliner Metallhütten und Halbzeugwerke angeht. Veraltete Maschinen, ständig Materialmangel. Olaf liebt seine Lederjacke, sein Motorrad und er wird öfter mal laut. Er legt sich mit dem Redakteur der Betriebszeitung an, der seine sozialistische Gesinnung vor sich herträgt, aber nicht kapiert, was in den Köpfen junger Leute vorgeht. Olaf nervt, dass die Presse die Leute glücklicher schreibt, als sie sind, dass die Alten im Betrieb die Jungen kritisieren, selber aber arbeiten, wie sie Lust haben. Doch die Wahrheit tut weh. Berlin um die Ecke wird nicht aufgeführt, nicht mal vollendet. Die Dreharbeiten werden abgebrochen. Das Politbüro der Deutschen Demokratischen Republik griff durch.
Wer die Republik nicht braucht, den braucht auch die Republik nicht.
Mach mal Pause.
Und hier flüstert Peter Reusse unangenehme Wahrheiten in seinem 1965er Film Denk bloß nicht, ich heule. Reusse war der Rebell im DDR-Film. Man nannte ihn den James Dean des Ostens. Er spielt den jungen Peter Naumann und der fliegt von der Schule und will den ihm angebotenen Ausbildungsvertrag nicht unterschreiben. Er lässt sich nicht integrieren, aber es will ihn auch niemand integrieren. Gleich die erste Szene, in der sein Vater eine Hasstirade auf die Macher und Heuchler der Republik loslässt, setzt den Ton. Und auch Peter wird laut.
Befehl ausgeführt! Mit euch kann man ja nicht mal reden, ihr habt ja sowieso immer recht. Ihr Genossen Besserwisser. Kämpfen. Disziplin. Phrasen. Alles Phrasen!
Denk bloß nicht, ich heule, von Regisseur Frank Vogel, wagte auch formal Neues. Doch er wurde sofort verboten. Er kam gar nicht in die Kinos. Schon die Dreharbeiten waren eine Hängepartie. Denk bloß nicht, ich heule war im März 1965 eigentlich fertig. Doch dann begann eine monatelange Diskussion um die staatliche Abnahme. Zweimal musste der Schluss neu gedreht werden. Doch es half nichts. Genau wie Berlin um die Ecke mit Dieter Mann wird auch Denk bloß nicht, ich heule mit Peter Reusse konfisziert. Diese und weitere Werke nannte man damals Kaninchenfilme. Warum eigentlich?
Das Kaninchen bin ich. Die da.
weil es tatsächlich einen Film gab oder eben nicht gab namens »Das Kaninchen bin ich« von Kurt Metzig. Auch der wurde sofort verboten. Kaninchenfilme oder auch Kellerfilme, Regalfilme, Plenumsfilme waren die Umschreibungen für Kinoproduktionen, die das DDR-Publikum nicht oder nur kurz zu sehen bekam.
Das ist so meine Welt. Das Altbayern. Hier bin ich Serviererin von 8 bis 3. Um 8 bin ich noch flott. Um 11 bin ich müde. Um 1 marode. Und um 3 kaputt. Aber ich hab's wenigstens nicht weit nach Hause. Ich wohne am Oranienburger Tor. Oder denken Sie etwa, ich bin in diesem Laden geboren? Nee.
Angelika Waller spielt die Hauptrolle der Maria. Ihr Bruder Dieter sitzt wegen sogenannter staatsgefährdender Hetze aus nicht genannten Gründen im Gefängnis. Auch Maria wird für politisch unzuverlässig erklärt. Studieren darf sie nicht mehr, aber kellnern. Sie wird sich wehren. Wir stehen da wie die Schlange und das Kaninchen. Das Kaninchen bin ich. So lautet ein Satz in diesem Film.
Unsere Deutsche Demokratische Republik ist ein sauberer Staat. In ihr gibt es unverrückbare Maßstäbe der Ethik und Moral für Anstand und gute Sitte.
Es ist der 17. Dezember 1965. Auf dem 11. Plenum des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands in Ost-Berlin stellt die Partei die Zensur scharf. Noch zuvor, in den Jahren nach dem Mauerbau, besonders nach dem 6. Parteitag der SED im Januar 1963, schien sich eine Liberalisierung anzubahnen. Doch jetzt ist Schluss. Erich Honecker spricht es aus.
In den letzten Monaten gab es einige Vorfälle, die unsere besondere Aufmerksamkeit erforderten.
Honecker, später Zentralratsvorsitzender, ist 1965 noch Sekretär für Sicherheitsfragen im Politbüro der Staatspartei. Honecker meint mit den Vorfällen die sogenannten Leipziger Beat-Krawalle kurz zuvor. Schuld daran, wie üblich, der Westen mit seinen Medien. Doch attackiert wird auch der vermeintliche Feind im Innern. Für Honecker ist klar, dass, Zitat, antisozialistische Tendenzen und weit verbreiteter Skeptizismus und Nihilismus nicht nur in der Musik, sondern
auch in einigen Filmen, Fernsehsendungen, Theaterstücken, literarischen Arbeiten und in Zeitschriften bei uns zu sehen sind.
Die Genossen setzen zum Rundumschlag an. Während des Plenums werden Künstler, Schriftsteller und Filmschaffende angegriffen, ihre Werke diffamiert. Antisozialistisch, volksfeindlich, liebäugeln mit dem Klassenfeind im Westen. Bücher, Musik und Filme, es kommt zum Kahlschlag, der das Klima der DDR radikal veränderte. Das Kaninchen bin ich wurde auf dem 11. Plenum der SED als besonders schädliches Werk vorgeführt. Die Zensur zielte nicht nur auf Totalverbote ab, sondern auch auf die Verhinderung, Beeinflussung und die Nachbearbeitung der Filme. Auch Denk bloß nicht, ich heule mit Peter Reusse wurde auf dem Plenum als besonders abschreckendes Beispiel eingestuft. Überbetonte Probleme, obwohl viele Filmschaffende die DDR möglichst authentisch darstellen wollten. Dieter Mann und die Macher von Berlin um die Ecke sind vom Drehabbruch ihres Films schon nicht mehr überrascht.
Mach doch mal einen Verbesserungsvorschlag und lässt sich dann dein Scheck nicht gleich zurück.
Doch von einer Verbesserung wurde nur gesungen. Die SED wollte ein Exempel statuieren, um ihre uneingeschränkte Deutungshoheit der Kunst zurückzuerobern. Die Verbote führten zu weitreichenden Sanktionen und verbreiteten Angst und Misstrauen. Filmschaffende wurden fristlos entlassen. Die Regisseure Frank Vogel und Kurt Metzig standen unter massivem Druck und mussten ihr schuldhaftes Verhalten und die schädliche Wirkung ihrer Werke durch öffentliche Selbstkritik eingestehen. Regisseur Frank Beyer musste die DEFA verlassen. Sein Film »Spur der Steine« mit Manfred Krug gilt als prominentester Kaninchenfilm. Letztlich verhinderte die SED durch diese nachhaltige Zäsur, dass die Aufbruchsstimmung in der DEFA Mitte der 60er Jahre fortgesetzt werden konnte. Es wurde der tiefste Einschnitt. Erst ab 1989 wurden die Filme wiederaufgeführt bzw. rekonstruiert oder erst aufgeführt. Eine späte Gerechtigkeit und ein Nachweis für die Gefahr, Kulturpolitik in die Hände von autoritären Systemen zu legen. Berlin um die Ecke mit Dieter Mann, der Film, der nie fertig wurde, durfte 1987 rekonstruiert werden. Er kam in ein paar wenige Programmkinos und eben auch nur die unfertigen Ausschnitte. Eine Endfassung existiert erst seit 1990. Da hatte der Film zwar immer noch was zu sagen, aber die Probleme, die in diesem Film behandelt wurden, betrafen ein Land, das gerade unterging.
Stehen bleiben! Deutsche Volkspolizei!
Dieter Mann blieb nach 1965 im Theater und Fernsehen präsent. Peter Reusse spielte seit den 70ern im DDR-Fernsehen mehrfach Rollen in Polizeiruf 110 oder Der Staatsanwalt hat das Wort. Erst 1977 bekam Reusse wieder eine Hauptrolle in der Kinokomödie Ein irrer Duft von frischem Heu. Dieser Film hatte zwar auch sozialismuskritische Töne, aber lange nicht so radikale wie in den 65er-Filmen. Die Komödie wurde ein Erfolg und erhielt 1978 den Kritikerpreis der DDR als bester komischer Film. Peter Reusse war auch als Synchronsprecher im Einsatz. Er und nur er ist die deutsche Stimme des Prinzen im Märchenfilm Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Den kennen Sie, das ist der tschechische Weihnachts-Evergreen. Unser Der Tod in der Flasche ist nicht das einzige DDR-Hörspiel, in dem Dieter Mann und Peter Reusse beide zu hören waren, aber immerhin der einzige Krimi. Reusse und Mann wären in diesem Jahr 85 geworden, beide sind 1941 geboren und 2022 verstorben.
Meine Damen und Herren, versäumen Sie nicht, das nächste Mal Ihr Radio anzustellen.
Das war Kein Mucks, der Krimi-Podcast mit Radiokuriositäten. Und ich habe noch ein paar Tipps für Sie. Die DEFA wurde vor kurzem 80 Jahre alt. Und in der ARD-Mediathek finden Sie dazu ausführliche Dokumentationen und herrlich skurrile Ausschnitte von früher. Den Freitagskrimi Der Tod in der Flasche, die vielen biografischen Informationen und Interviewauszüge organisierte uns die wie immer hochmotivierte Redaktion des Mitteldeutschen Rundfunks. Und eine frische Hörspielreihe aus dem MDR finden Sie in ARD Sounds, hier nebenan. Timothy Truckle ermittelt, heißt sie. Vor kurzem sind neue Folgen dazugekommen. Die Titelfigur wird wieder von Matthias Matschke gespielt. Timothy Truckle ermittelt. 10 Folgen stehen im Science-Fiction-Podcast Das Portal. Ja. Und wie geht's eigentlich Herrn Klotz? Zum Schluss noch einmal der Cheftechniker von Radio Leipzig.
Wir werden sehr oft und sehr viel gefragt, hat der Rundfunk überhaupt noch eine Zukunft? Und man muss sagen, jawohl, er hat eine sehr große Zukunft.
Ja, das ist doch toll. Bis nächsten Donnerstag. Mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören. Tschüss.